Hälfte. Ich hoffe, es ist nicht so viel doppelt. Und dann wollen wir noch einen kurzen Blick in den Thessalonicher Brief und in den Korinther Brief tun. Schlagen auf die Bibel in Offenbarung 3. Vielleicht vorab die Sendschreiben, ich weiß jetzt nicht, was gesagt worden ist, sind ja an die verschiedenen Versammlungen gegangen und werden ja eine Wirkung hervorgerufen haben. Die werden ja vorgelesen worden sein in der Versammlung und ich könnte mir vorstellen, dass es zu sehr unterschiedlichen Reaktionen gekommen sind. Die Sendschreiben sind ja wirklich sehr unterschiedlich in dem, was in ihnen zum Ausdruck kommt. Und jetzt stelle ich mir vor, das Sendschreiben an Laodicea, als es vorgelesen worden ist, habe ich mich ganz oft gefragt, was wird das für eine Wirkung in der Versammlung hervorgerufen haben? Irgendjemand wird ja gekommen sein und wird das vorgelesen haben in der Versammlung. Und ich vermute, nicht nur das Sendschreiben als solches, sondern vielleicht auch schon das, wie der Herr in Offenbarung 1 geschildert wird, als der wandelt zwischen den Versammlungen und richtet und beurteilt. Und das können wir ruhig mal im Hinterkopf behalten. Wir lesen Offenbarung 3 ab Vers 14. Und dem Engel der Versammlung in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, so weil du lau bist und weder warm noch kalt werde ich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Das ist ja ein recht trauriger Zustand, der hier beschrieben wird. Und wir haben keine Schwierigkeiten damit, egal welche Auslegung der Sendschreiben wir bevorzugen, das auf unsere Zeit zu übertragen. Also sicherlich bietet das Sendschreiben an Laodicea einen treffenden Überblick über den Zustand der Christenheit, so wie er heute vorgefunden wird. Lau, weder heiß noch kalt, selbstgerecht, wie es hier beschrieben wird. Ich denke, es ist ein treffendes Bild und wir sollten uns einfach fragen, ob trotz dieses Zustandes, der einfach da ist, das etwas ist, womit wir uns zufrieden geben möchten oder nicht. Und der Herr zeigt hier im Brief beim Sendschreiben schon einige Punkte auf. Wir fangen mal an, Vers 17. Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Das ist doch irgendwie erschütternd. Das sagt die Gemeinde dort über sich selbst. Ich bin reich und bedarf nichts. Sie waren sichtlich zufrieden mit sich. Und es war vielleicht, äußerlich ein schöner Gottesdienst, gut besucht, gut gefüllt. Sie waren zufrieden mit sich. Aber der Herr, der tiefer blickt, war nicht zufrieden. Er sagte, sie sind lau oder kalt. Ich finde, das ist einfach etwas, was uns heutzutage zu denken geben muss. Wie viel Wert wird auf Äußerlichkeit gelegt, prall gefüllt nach Möglichkeit, seicht, vielleicht manchmal lau, das, was verkündet wird. Ich möchte nicht sagen, dass das bei uns immer so ist, aber Gottes Wort schreibt uns das allen und wir dürfen uns das einfach, wir müssen uns die Fragen stellen. Dafür steht es in der Bibel. Und ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Das ist einfach genau das Gegenteil. Die Gemeinde dachte dort, ich bin reich. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist. Das ist einfach schonungslos. Gottes Wort hasst Lauheit. Und Gott hasst Lauheit. Gott liebt es, wenn wir wirklich für ihn brennen. Und das war hier offensichtlich nicht mehr der Fall. Aber der Herr bleibt nicht dabei stehen, anzukreiden, was nicht stimmt, sondern ab Vers 18 zeigt er Wege auf, um Umkehr möglich zu machen, um zur Buße zu kommen. In Vers 18 steht, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer. Gold, das ist in der Bibel oft ein Bild von göttlicher Gerechtigkeit. Ja, das steht am Anfang. Ohne göttliche Gerechtigkeit, ich möchte übertragen, ohne wiedergeboren zu sein, ist alles andere hoffnungslos. Es ist Augenwischerei und ist zu nichts Nütze. Damit geht es los, Gold zu kaufen. In Jesaja 55, Vers 1. Ich habe einen Vers, der mich in dem Zusammenhang steht. He, ihr Durstigen, alle kommt zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Ja, wenn der Herr Jesus göttliche Gerechtigkeit anbietet, dann können wir es nicht bezahlen. Es ist umsonst. Ja, das dürfen wir für uns nehmen. Und das ist der Anfang für jeden. Göttliche Gerechtigkeit. Ohne die ist alles andere wirklich sinnlos. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine Form von Frömmigkeit. Es macht keinen Sinn, irgendeine Form von Frömmigkeit aufrechtzuerhalten, wenn man kein Leben aus Gott hat. Ohne göttliche Gerechtigkeit ist alles andere sinnlos. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Weiße Kleider sprechen in der Bibel oft von praktischer Gerechtigkeit. Das ist das, was auf die göttliche Gerechtigkeit folgt. Ein Leben in praktischer Gerechtigkeit, in weißen Kleidern. Das möchte der Herr geben. Praktische Gerechtigkeit, sein Wort ernst zu nehmen, wirklich danach zu handeln und zu tun, was er uns in seinem Wort sagt. Ich habe mich jetzt noch mit meiner Frau unterhalten, und die Gespräche sind natürlich immer etwas herausfordernd, weil wir reden halt von völlig unterschiedlichen Gesichtspunkten. Und meine Frau bemängelt, also Steffi bemängelt oft und sagt, ja, ich verstehe nicht, die Christen, die wissen ja, was in der Bibel steht. Warum tun die nicht, was da steht? Ja, und das ist immer eine sehr ernste Frage, die auch sehr immer zu meinem Herzen spricht. Ja, praktische Gerechtigkeit. Wir sind errettet, wir haben göttliche Gerechtigkeit. Warum mangelt es uns so sehr an praktischer Gerechtigkeit oft? Ich kann nur von meinem Leben reden und da gibt es genug Mangel. Und ich denke, jeder, der so in sein Leben guckt, dieses Leben wirklich in praktischer Heiligkeit, praktischer Gerechtigkeit. Warum mangelt uns das so sehr daran? Warum tun wir uns oft so schwer damit? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal weiß man, möchte etwas tun, aber man hat schon so im Hinterkopf, weiß man, das könnte wahrscheinlich, wird das dem Herrn eigentlich gar nicht so gefallen, was ich vorhabe. Und dann scheut man sich, weil man weiß ja genau, wo man in Gottes Wort nachschlagen könnte, nein, man umschifft diese Bibelstellen, ja. Bevor man hinterher eine Antwort aus der Bibel empfängt, die einem nicht gefällt, versucht man die Antwort ganz zu verhindern. Und ich glaube, wenn wir sowas tun, dann schleicht sich da so ein, das belohnt der Herr nicht, ganz sicherlich nicht. Das ist einfach, das stumpft uns ab. Und dann haben wir auch in anderen Sachen auf einmal kein Empfinden mehr für praktische Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber das ist das, was der Herr sehen möchte auf dieser Erde. Es ist nicht die Voraussetzung für göttliche Gerechtigkeit. Es ist eine Folge aus der göttlichen Gerechtigkeit, ist praktische Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott von uns sehen möchte. Und dann, wenn göttliche Gerechtigkeit da ist, wenn praktische Gerechtigkeit da ist, dann gibt der Herr Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Ich möchte einfach mal sagen, dann wird er uns mehr geben. Wenn wir praktische Gerechtigkeit haben, wenn wir den Wunsch haben, in Heiligkeit zu leben, dann werden wir auch sein Wort verstehen, dann schließt er uns sein Wort auf. Jemand, der sein Wort mit Füßen tritt und ignoriert, der gegen klare Dinge in seinem Wort verstößt und die einfach nicht akzeptieren möchte für sein Leben, der braucht nicht zu erwarten, dass Gott ihm sein Wort aufschließt, dass wir wirklich Freude und Frieden erlangen beim Lesen seines Wortes. Das widerspricht sich einfach. Ja, der Wunsch nach praktischer Gerechtigkeit, nach praktischer Heiligkeit, das ist etwas, was der Herr segnet und wo er uns auch dann in seinem Wort segnet und es uns aufschließt. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Ja, der Herr Jesus ist nicht so, dass er uns liegen lässt. Ja, bei allem Niedergang, bei allen Problemen, die da sind, er hegt und pflegt und er möchte, dass Veränderung da ist. Selbst wenn, wie wir so sagen, salopp alles den Bach runtergeht, es ist nichts, womit der Herr zufrieden ist. Auch wenn es das ist, was vielleicht die Bibel ankündigt und was letzte Zeiten ausmacht, hat es überhaupt nicht ist es nicht nach Gottes Willen alles sausen zu lassen, nur weil Gott uns zeigt, dass das Kennzeichen von letzten Tagen sein wird. Gott möchte, dass wir zu jeder Zeit bis zur letzten Minute, die wir leben oder die wir auf dieser Erde sind, danach trachten, in praktischer Gerechtigkeit zu leben. Und er überführt und züchtigt. Züchtigung ist ja für uns ein unangenehmes Wort, möchte ich einfach mal sagen. Und es ist aber in Gottes Wort ein Zeichen von Liebe. Wenn der Vater liebt, den züchtigt er, steht an anderer Stelle. Und Züchtigung verbinden wir ja auch sehr mit Strafe bei uns. Aber wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet das Wort Züchtigung im Griechischen eher, geht es Richtung Erziehen als Richtung Strafen. Das beinhaltet sicherlich unangenehme Dinge auch, aber ich glaube, wir lesen vielleicht den Gedanken, ich überführe und strafe. Das steht hier nicht. Ich überführe und züchtige. Ich überführe und erziehe. Das ist seine Art und Weise. Um jeden einzelnen Gläubigen, besonders auch um die Versammlung, der Jesus hegt und pflegt und möchte einfach, dass Änderung eintritt, dass wir mehr Heiligkeit haben, dass wir ihn mehr lieben, dass er im Mittelpunkt ist in unserem Leben. Darauf arbeitet er hin. Das ist das, was er möchte. Das ist im Prinzip der Kern des Ganzen. Er in der Mitte. Er der Mittelpunkt. Und das ist das, was unser Herz auch bewegen sollte und was dazu führt, dass wir eben uns überführen lassen, dass wir uns auch erziehen lassen. Und dann kommt der Vers 20. Und der Vers 20 ist ein bisschen einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Es ist auf der einen Seite eigentlich ein sehr trauriger, aber auch ein sehr gnadenreicher Vers, weil es findet nämlich ein Wechsel statt. Oben in Vers 14 wird die Versammlung angesprochen, aber in Vers 20, da ist ein Wechsel der Anrede. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand, hier ist nur noch der Einzelne angesprochen, hier ist nicht mehr die Versammlung angesprochen, hier ist der einzelne Christ angesprochen an der Stelle. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Das ist auf der einen Seite traurig, weil der Herr einfach, so wenn wir dieses Sendschreiben in unsere Zeit übertragen, er ist nicht mehr der Mittelpunkt der Christenheit. Er steht in seinem eigenen Zeugnis draußen vor der Tür. So stellt er sich hier vor die Herzen. Das müssen wir uns mal wirklich zu Herzen gehen lassen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Er steht draußen. Wenn jemand meine Stimme hört. Ja, da steht nicht mehr, wenn ihr meine Stimme hört. Hier steht, wenn jemand meine Stimme hört. Nicht, wenn das Zeugnis in Laodicea meine Stimme hört. Hier steht, wenn jemand meine Stimme hört. Das ist ein Ruf an den Einzelnen. Und das ist wirklich ein Punkt von großer Traurigkeit und Beschämung. Das müssen wir uns einfach mal in dem, was sich Christenheit nennt, in dem das, was den Herrn Jesus zur Grundlage hat eigentlich. Er ist der Namensgeber der Christenheit. Ja, wo sich darauf gründet, dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Das ist die Christenheit eigentlich. Da steht er vor der Tür und klopft an. Müsste es nicht eigentlich andersrum sein? Eigentlich müsste er doch der Mittelpunkt sein und wir müssten an der Tür stehen und anklopfen. Weil siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ja, der Herr klopft beständig, habe ich mal irgendwo gelesen. Es ist nicht, und danach hören wir ihn nie wieder. Er klopft beständig. Bei denen, die seine Kinder sind, klopft er beständig. Möchte Gemeinschaft haben. Ist das nicht zu Herzen gehend? Ist das nicht zu Herzen gehend in einer Zeit, wo so viel wirklich schief läuft, wo so viel Grund da ist, betrübt zu sein, wo Gemeinden kaputt gehen, wo der Name des Herrn gering geachtet wird, wo auch in Gemeinden ja so viel Eigen, Wille da ist, wo so wenig danach gefragt wird, was der Jesus möchte, er doch bei dem Einzelnen, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Jeder, der den Wunsch hat, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben, praktische Gemeinschaft, ja, da ist der Herr Jesus da. Da steht er vor der Tür, klopft an. Wenn jemand meine Stimme hört, dann wenn wir an seine Stimme denken, dann denken wir ja nicht an, es ist kein harscher Ruf und es ist kein harter Ruf. So stellt er sich nirgendwo in seinem Wort eigentlich vor unsere Herzen, ja. Er ist sanft und er ist langmütig, so sagt er von sich. Er klopft an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ja, werden wir nicht sehr an die Emmaus-Jünger erinnert, da war es ja doch auch. Diese Art von Gemeinschaft, glaube ich, dürfen wir uns hier vorstellen. Ja, wo der Herr zu ihnen einkehrte, Abendbrot mit ihm hielt. Wo ihre Herzen brannten, wo er der Mittelpunkt dann war. Ja, das ist das, was er möchte in unseren Herzen sein. Ja, er möchte, dass wir ihm die Tür auftun. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich denke, wir hören sein Klopfen jeden Tag. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit, ihm die Tür aufzutun, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist das, was er möchte. Das ist das, was unser Leben als kleinste, wie soll ich sagen, als kleinste geistliche Zelle, das persönliche Leben, ja, das ist hier angesprochen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ich denke, wir sollten es nicht verwechseln mit die Tür für den Sünder. Die ist ein bisschen anders. Da sagt er im Johannes-Evangelium, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird ewiges Leben haben. Ja, die steht immer offen, die Tür. Die Tür für den Sünder steht immer offen. Für jeden, der hier ist heute, der vielleicht den Herrn eben noch nicht sein eigen nennt, der keine göttliche Gerechtigkeit hat, für den gilt das, was im Johannesevangelium steht. Siehe, ich bin die Tür, wer durch mich eintritt. Diese Tür steht immer offen. Die steht so lange offen, bis der Herr wiederkommt. Es ist wirklich ernst, muss man immer bedenken, es ist für alle, die göttliche Gerechtigkeit nicht besitzen, für die gilt es zuerst, durch diese Tür zu treten, die der Herr Jesus selber ist, um ewiges Leben zu erlangen. Und ja, so, wenn dieses Sendschreiben vielleicht wirklich so ein treffendes Bild unserer heutigen Zeit ist, ja, so ist es ja irgendwie, nicht irgendwie, es ist ja einfach betrüblich und beschämend für uns. Wir leben da drin, wir sind Teil davon. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Da können wir noch so eine schöne Gemeinde besuchen. Wir sind ganz klar Teil der Christenheit. Und ein Teil dessen, was hier angesprochen wird, gilt auch uns ganz genauso. Das ist nichts, was für andere gilt. Das gilt für jeden von uns ganz genauso. Und da können wir uns alle drunter stellen. Und wenn ich mal erinnere, ich habe mal neulich schon 2 Jahre jetzt her, als es mit Corona losging, las ich mal einen sehr alten Artikel von 1800 irgendwann von Geschwistern aus der Schweiz, von Brüdern, die beklagten den Zustand, der in den Gemeinden herrschte damals. Und ich bin mir relativ sicher, sie haben das mit vollem Ernst beklagt. Wenn ich mir jetzt allerdings so überlege, wie das vielleicht 1850 gewesen ist und ich vergleiche es mit heute, vermute ich, dass wahrscheinlich keine Besserung eingetreten ist, sondern eigentlich der Weg vielmehr ein Weg weiter hinab war. Und so denke ich einfach, dass es ernste Worte für uns sind. Wir können uns dem einfach nicht entziehen und wir dürfen uns dem auch nicht entziehen. Wenn wir denken, dass er hätte uns nichts zu sagen, dann gehören wir genau zu den Leuten, die hier angesprochen sind. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts. Genau dazu gehören wir, wenn wir denken, dass diese Textabschnitte hier uns nichts zu sagen haben. Es sind wirklich ernste Abschnitte und ich möchte jetzt mal den Kapitel 4, den Vers 1 lesen. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Diese Worte, die wir in Kapitel 3, Vers 14 bis 22 haben, Es sind die letzten Worte, die in der Bibel an die Gemeinde gerichtet sind. Oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, bis Ende Vers 19, weil der Vers 20 eher an den Einzelnen geht. Aber an die Christenheit gerichtet sind die letzten Worte. Es sind die letzten Worte, bevor wir, wie ihr sicherlich jetzt in den letzten Tagen gehört habt, die Versammlung nicht mehr auf der Erde zu finden ist. Alle wahren Gläubigen werden ab Vers 4 nicht mehr auf der Erde gesehen. Und das sollte uns einfach doch stark bewegen. Das hier sind die letzten Worte, die Gottes Wort in die Gemeinde spricht, ja, bevor wirklich eine Zeit des Gerichts, bevor die Nacht der Gerichte heranbricht. Das müsste uns wirklich aufrütteln. Das müsste uns zu denken geben, doch wirklich nochmal ganz neu, ja, danach zu streben, dem Herrn Jesus wohlzugefallen, ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, wirklich konsequent das zu tun, was er von uns möchte. Ja, wir kleben so an unserem Stuhl und an unseren Gewohnheiten und das ist so, wie schnell sind wir bereit, um der eigenen Bequemlichkeit willen vielleicht klare Aufträge, die der Herr für uns hat, sausen zu lassen und vergessen einfach, wir leben in einer Zeit, ja, die wirklich letzte Tage sind. Die Zeit ist, bevor der Herr wiederkommt, bevor Gericht über diese Welt fällt. Das ist einfach eine ganz ernste Zeit, in der wir leben. Und da ist einmal der Punkt unserer persönlichen Beziehung zum Herrn. Ja, das kommt als allererstes. Dann unser Leben als Gemeinde, als Versammlung. Die Gemeinde speist sich aus jedem einzelnen Gläubigen. Und nur wenn es im Persönlichen stimmt und wenn es in unser aller persönlichem Herzen stimmt, kann es auch in der Gemeinde stimmen hinterher. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn eine gute Gemeinde macht keinen guten Christen. Gute Christen machen eine gute Gemeinde. Das ist ganz klar. Und so geht's los. Es muss in unserem Herzen stimmen. Wenn wir es da ernst meinen, das in die Versammlung übertragen, in die Gemeinde übertragen, dann kann Segen geschehen. Und dann gibt es ja noch ganz viele Leute, die den Herrn gar nicht kennen. Und wir wissen, wir leben in einer Zeit, ja, der Herr kann jederzeit kommen. Der Herr konnte auch schon vor 200 Jahren kommen. Er konnte auch schon vor 500 Jahren kommen. Die Entrückung ist an keine zeitliche Prophetie geknüpft. Steht die Vollzahl der Nationen. Ansonsten ist es ungebunden. Aber eins ist klar, wir nähern uns, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, immer mehr dessen, wo die Bibel, wo Gott vielleicht mit seinem Volk wieder anknüpft. Und wir wissen, dass die Entrückung vorher geschehen wird. Also denke ich, ist es schon sehr legitim zu sagen, dass wir wirklich wahrscheinlich in den letzten Tagen leben werden, ohne jetzt spekulieren zu wollen, wann das genau sein wird, dass der Herr wiederkommt. Aber draußen gibt es Unmengen Menschen, die den Herrn nicht kennen. Die Mehrheit der Menschen kennt den Herrn nicht, ist nicht errettet, besitzt keine göttliche Gerechtigkeit. Das ist ein sehr ernster Gedanke. Und wenn wir möchten, dass Menschen den Weg zu Gott finden, dann reicht das nicht, diesen Wunsch einfach nur als frommen Wunsch über der Tür stehen zu haben. Da kommen wir wieder dazu. Es fängt im Persönlichen an. Unser Leben muss in Ordnung sein. Dann haben wir ein Leben als Gemeinde. Wie segensreich ist das, wenn man als Gemeinde wirklich zusammensteht, wenn man gemeinsame Interessen hat, wenn da der Wunsch da ist, dass Menschen errettet werden, wenn wir gefestigt sind, wenn wir einen Ort haben, wo wir geistliche Nahrung finden. Ja, das alles bringt uns dann dazu, dass wir dazu auch in der Lage sind, ja wirklich Seelen zu gewinnen. Ich sage nicht, dass jeder ein Missionar sein muss, der in unerforschte Länder geht oder Stadtmissionar. Das ist völlig klar, dass das nicht so ist. Der Herr gebraucht jeden Einzelnen, so wie er ihn gebrauchen möchte. Den einen an seinem Arbeitsplatz, den anderen sendet er vielleicht aus, in der Schule, wo auch immer. Jeder hat seine Aufgaben. Es steht nirgendwo in Gottes Wort, dass wir alle in die weite Welt reisen dürfen oder müssen oder sollen. Je nachdem, wen man fragt, wird das Empfinden unterschiedlich sein, ob es eher ein Dürfen oder ein Müssen ist. Aber es ist einfach nicht gesagt. Aber die Bereitschaft, überhaupt etwas tun zu können, die kommt auch daher, dass unser Leben in Ordnung ist, dass wir ja dem Herrn die Tür geöffnet haben, damit er zu uns eingehen kann, das Abendbrot mit uns essen kann. Dann sind wir doch auch erst fähig überhaupt, Dienst zu tun, ja auch in die Welt zu gehen, sein Wort zu verkündigen. Ich glaube, dass es natürlich, wir wissen, der Paulus sagt, ob durch Neid oder Streit, Hauptsache das Wort wird verkündigt und dass Gott auch Segen auf manches gelegt hat, was vielleicht aus völlig falschen Motiven oder mit einem eigenen Herzen passiert ist, das nicht in Ordnung ist, er trotzdem in der Segen gibt. Das ist klar, aber es ist nicht das, was Gott möchte. Das ist das, was er in seiner Gnade tut. Aber ich denke, das, was er wirklich segnen möchte und gerne segnet, ist das, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, von ihm beauftragt werden, das tun, was er möchte. Und ja, so bewegt mich dieser Vers 20 wirklich immer wieder aufs Neue. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn schon gelesen habe, aber einfach in dem Bewusstsein dessen, dass es so dieser letzte Ruf ist, den der Herr ja an uns richtet, bevor in Kapitel 4, Vers 1, komm hier herauf. Ja, ich denke, das ist schon, wir dürfen es schon als ein Bild sehen für die Entrückung, die stattgefunden hat. Ich zeige dir, was nach diesem geschehen muss. Es ist abgeschlossen, danach finden wir nur noch Zukünftiges in Gottes Wort. Ab Offenbarung 4 ist nur noch Zukünftiges in Gottes Wort zu finden. Das Zeitalter der Gemeinde findet in Kapitel 3, Vers 22 seinen Abschluss. Und ich finde, das verleiht den Worten einfach nochmal besonderes Gewicht. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ja, es ist einfach bedauerlich, weil wir es schon gesehen haben, es in Zeiten des Niedergangs gesprochen ist. Der Herr würde sicherlich lieber die Gemeinde loben. Wenn es etwas zu loben gegeben hätte, hätte er es getan. Und ich bin mir sicher, viel lieber hätte er gute und beste Dinge erwähnt, aber es gab einfach nichts. Es gab nichts zu loben hier. Und doch dann an den Einzelnen, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Finde ich, darf auch eine große Ermunterung sein. Wir haben hier alle den Luxus, wir dürfen eine Versammlung besuchen. Das muss man sich auch mal fragen. Es ist nicht jedem Christen vergönnt, eine Gemeinde besuchen zu dürfen. Das ist ein Luxus, das ist ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk vom Herrn. Das ist das, wofür er gekämpft hat und was wir hier besuchen dürfen. Das steht überhaupt nicht jedem offen. Längst nicht jeder hat die Möglichkeit. Wie viele vielleicht verstreute einzelne Kinder Gottes gibt es auf der Welt, wo es keine Gemeinde gibt oder wo es wirklich mit Lebensgefahr verbunden ist, zur Gemeinde zu gehen. Und dann darf man doch auch da besonderen Trost draus ziehen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand, ein Einzelner meine Stimme hört, die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen, das Abendbrot mit dem Essen, er mit mir. Ich finde es ein unheimlich tröstlicher Vers. Der darf einen auch trösten, wenn man im Krankenhaus liegt, wenn man krank ist, wenn man zu Hause ist. Einfach die Gemeinschaft des Herrn ist für jeden da, der ihm die Tür öffnet. Unabhängig davon, wo er sich befindet, in welchem Zustand er sich befindet, wo er ist. Finde ich unheimlich tröstlich. Und ich möchte jetzt gerne nochmal Kapitel 4, Vers 1, komm hier rauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Ja, zwischen dem Kapitel 3, Vers 22 und dem 4, Vers 1, da möchte ich gerne mal ein paar Verse aus dem Thessalonicher Brief einschieben, weil die liegen eigentlich dazwischen. 1. Thessalonicher 4. Ja, des Zusammenhangs wegen lesen wir ab Vers 13. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf und mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist einfach so ein wunderbarer Textabschnitt. Ja, dieser besondere Tag, der hier wirklich vor Augen gestellt wird. Ich habe mal auf einem Prospekt gelesen, das wäre der Tag, der wie ein normaler Tag beginnt oder der Ewigkeit endet. Und deshalb fand ich eigentlich etwas sehr Treffendes. Und eigentlich müssten diese Verse Jubelstürme in uns hervorrufen, weil das ist unsere Hoffnung. Das ist die christliche Hoffnung. Das ist der zweite Teil. Wenn wir im ersten Thessalonicher Brief im ersten Kapitel Vers 9, denn sie selbst berichteten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt und dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Göttliche Gerechtigkeit, Bekehrung, praktische Gerechtigkeit, Gott zu dienen. Und dann der Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Das sind einfach diese drei Punkte. Errettung, praktische Gerechtigkeit, praktischer Dienst, Heiligkeit, den Herrn vom Himmel zu erwarten. Das sind die drei Punkte, die, damit ist alles gesagt im Prinzip. Da steckt alles drin. Und deswegen, wenn wir errettet sind, dann sind diese beiden anderen Punkte, das Dienen, das Leben in praktischer Gerechtigkeit und Heiligkeit, der eine Punkt. Und das andere ist, den Herrn vom Himmel zu erwarten. Und ich habe so manchmal das Gefühl, wir tun uns schon schwer mit dem Dienen und mit der praktischen Gerechtigkeit. Und wenn auch die Entrückung, dass der Herr wiederkommt, einfach für uns etwas ist, was wir glauben und was wir für wahr halten, so habe ich doch oft das Gefühl, dass wirklich dieses wir freuen uns darauf, uns doch völlig abhanden gekommen ist. Oft. Wann haben wir schon mal gebetet, wirklich, Herr Jesus, komm? Das ist das, was am Ende von der Offenbarung steht. Ja? Der Geist und die Braut sagen, komm. Ist das unsere Herzenseinstellung, den Herrn wirklich zu erwarten, dem entgegenzufiebern? Also wenn das unsere Erwartung ist, dem entgegenzufiebern, dann haben wir auch mit dem Praktischen viel weniger Schwierigkeiten. Weil dann fragen wir uns ja, wobei findet uns der Herr? Womit sind wir beschäftigt? So, mit Schlafen, mit Essen, mit Trinken, mit Dienen, im Gebet. Bei schlechten Veranstaltungen, was auch immer. Das würde uns bewegen dann. Wenn wir den Herrn, wenn wir in dem Bewusstsein seiner Wiederkunft leben, dann bewirkt das was in unserem Leben. Wir wollen dem Herrn doch nicht gegenübertreten. Wir wollen doch nicht, dass der Herr wiederkommt und uns bei etwas findet, was ihn verunehrt. Was für eine Beschämung ist das? Wer möchte das? Niemand. Das kann doch nicht sein. Wenn wir wirklich im Bewusstsein seines Wiederkommens leben, wenn wir ihn erwarten, zu jeder Sekunde. Ich sage es zuallererst zu mir, ich könnte genug Sachen aufzählen, wo ich mich verhalte und wenn ich ehrlich bin, dann hat das überhaupt gar nichts damit zu tun, ja, ihn zu erwarten. Aber es ist so, wir sollen ihn erwarten, dienen und seine Wiederkunft erwarten. Das ist das A und O in unserem Leben. Und wie schön stellt sich der Herr hier vor, als der, der wiederkommt. Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf. Ich habe gelesen oder gehört, dieser gebietende Zuruf, das ist der Ruf, mit dem der römische Feldherr seine kämpfenden Truppen zurückruft. Das sind alle die, die am Schlachtfeld verteilt sind, die ihren Dienst tun, die arbeiten, und wenn dieser Ruf ertönt, dann heißt es für sie, zurück zum Lager zu gehen. Finde ich sehr bewegend einfach, ja. Es ist der Ruf, der denen gilt. Natürlich, der gilt ja allen erlösten Kindern Gottes, aber er gilt eigentlich denen, die am Arbeiten sind, die am Kämpfen sind. Für die ist dieser Ruf gedacht, der gebietende Zuruf. Und jeder wird ihn hören. Für jeden Gläubigen wird das ein ganz klar zu vernehmender Ruf sein. Mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes. Die Posaune Gottes ist auch der Militärsprache entlehnt. Das ist der Ruf oder der Posaunenruf, mit dem das Lager abgebaut wird und sich alles in Bewegung setzt. Ich finde, das sind so einfache Bilder, die machen uns das so einfach groß. Wenn man sich das so vorstellt, wirklich so damals, die Soldaten da waren und dieser Ruf erklang, da baut wurde, setzten sie sich in Bewegung. Ging es nach Hause vielleicht, wenn es auch vielleicht für viele nicht nach Hause ging, aber so möchte ich es mal übersetzen und so ist es auch für uns. Wenn wir diese Posaune hören, dann geht es für uns nach Hause. Da ruft uns der Herr in den Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das ist auch so ein tröstlicher Gedanke. Es ist nicht einfach, nur wir gehen in den Himmel. Vielleicht jeder, der vielleicht, denke jetzt auch gerade an Alexandra, aber auch an andere, wer kurz jemanden verloren hat, ein Kind Gottes, es ist der Moment, wo alles in Ordnung kommt. Es ist der Moment, wo Tod und Verfall und Sünde und es hat alles keinen Platz mehr. Es wird weg sein, von einer Sekunde auf die andere. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Es wird unsichtbar vor den Augen der Welt sein, in Wolken. Da hat die Welt keinen Zutritt. Wie sie es bemerken werden, keine Ahnung, es ist spekulativ. De facto werden ja einige Menschen weniger auf der Erde sein danach. Aber es ist noch vor den Augen der Welt verborgen. Es ist etwas für den Herrn und seine Gemeinde. Es ist das für ihn und seine Gläubigen. Wir müssen uns mal vorstellen, der Herr, jetzt hoch erhoben, sitzt auf seinem Thron und wartet darauf, dass der Vater sagt, geh und hol deine Kinder, deine Gemeinde, hol sie in den Himmel. Ich habe schon oft da hinten gesessen, habe auf diese Tür geguckt und ich habe immer gedacht, wenn ich über die Entrückung nachgedacht habe, es ist so, als ob der Türgriff schon gedrückt ist und der Herr nur darauf wartet, die Tür aufzumachen. Ja, das muss uns doch bewegen, das muss doch unser Herz froh machen. Da müssen doch die Dinge dieser Welt so klein werden. Da bleibt doch gar nichts übrig, sich mit irgendwelchen Banalitäten zu beschäftigen. Entrückt werden, das heißt da herausgerissen werden. Ja, das ist nicht einfach mal kommen, das ist herausgerissen. Und ich befürchte, für viele von uns, vielleicht auch für mich selber, ich weiß das nicht, ist das ein herausgerissen werden? Das ist, ich denke mal, wie sehr kleben wir in dieser Welt? Wie sehr hängen wir auf unseren Stühlen? Das ist nicht das, was der Herr möchte. Er wird uns herausreißen, und zwar jeden Einzelnen, jeden, den er erkauft hat. Der Korintherbrief sagt, manche so wie durchs Feuer, aber er wird keins seiner Kinder zurücklassen. Aber wir wollen doch bereit sein, wenn er kommt. Wir wollen doch wirklich auch unsere Dinge geklärt haben auf dieser Erde. Auch so ein ernster Gedanke. Ungeklärte Dinge mit Geschwistern, irgendwo Ärger, Sünde, die irgendwo vor sich hinschwelt, was wir auf dieser Erde nicht klären. Das wird vom Richterstuhl des Christus geklärt. Das ist auch ein ganz ernster Gedanke. Ja, wir sollten nicht mit ungeklärten Sachen. Es wird Verlust bedeuten. Ja, ungeklärte Dinge, Streit und Ärger. Es ist nicht schön, wenn der Herr wiederkommt und wir haben mit 25 Geschwistern Streit und ärgern uns über sie. Das ist keine Herzenshaltung, die er gerne hat. Das ist eine unschöne Sache. Die Bibel nennt es auch Sünde eigentlich. Ja. Die Dinge geklärt zu haben, das bedeutet auch in der Erwartung seiner Wiederkunft zu leben. Nicht mit ungeklärten Dingen durchs Leben zu gehen. Das macht einen auch, das ist überhaupt nicht schön. Das ist mal davon abgesehen, was der Herr davon hat. Für uns selber, es tut uns so schlecht, wenn wir mit Ärger und mit Grimm und Bitterkeit durchs Leben gehen. Und der Herr möchte das nicht. Ja, der Herr möchte, dass er am liebsten uns holt. Ja, und er möglichst wenig sauber machen muss noch an uns. Dieser Bereitschaft, in dieser Lebenshaltung wirklich zu sein, dass der Herr jederzeit wieder, es muss nichts mehr passieren, wir brauchen uns überhaupt nichts vorzumachen, es ist jede Sekunde. Ja, das kann sein, dass diese Versammlungsstunde nicht mehr zu Ende geht, weil der Herr wiederkommt. Das hier steht, so ermuntert nun einander mit diesen Worten, das muss uns doch froh machen, all dieser Frust und Ärger in dieser Welt, Leid, Ungerechtigkeit, das ist dann passé. Ja, und dann geht's eigentlich erst los, wenn man das mal, das ist so ein platter Spruch, aber es ist einfach so, unser jetziges Leben ist so kurz, dann steht die Ewigkeit bevor, da wollen wir doch wirklich den Herrn erwarten, ihn zu lieben, der hat alles für uns getan, er ist gekommen, er hat sich hingegeben und er kommt, um uns wiederzuholen. Er kommt, um uns wiederzuholen, bevor Gerichte über diese Welt gehen. Das müssen wir uns auch mal überlegen. Das ist das doch für ein ungemein tröstlicher Gedanke. Ich möchte noch kurz in zwei andere Textstellen gucken. Deine ganz ernst, ich komm einfach nicht umhin. So schön die Entrückung für jeden Gläubigen ist, so ernst ist sie für jeden, der den Herrn nicht kennt. Weil jeder, der jetzt hier ist, der hier zuhört, reden wir mal nur von hier, der hier im Raum ist, der vielleicht zu Hause zuhört, ja, der mündig ist, der den Ruf des Herrn, sich zu bekehren, gehört hat, und der hat es bis zur Entrückung nicht getan, er wird es nicht mehr tun. Und der kann eigentlich die Bibel beim Thessalonischer Brief zuschlagen und in Offenbarung 20 wieder aufschlagen, so ernst das ist. Ich möchte es lesen, einfach Offenbarung 20, Vers 11. Da geht es für alle weiter, die den Ruf Gottes gehört haben, für ja umsonst praktische göttliche Gerechtigkeit zu erwerben und den missachtet haben. Die können in Offenbarung 20, Vers 11 weiterlesen. Das ist einfach so. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben und gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Gottes Wort ist unmissverständlich. Wer das Gnadenangebot des Herrn missachtet zu seinen Lebzeiten, muss die Bibel hier aufschlagen und sich dessen bewusst sein. Ich bin mal auf einer Beerdigung gewesen, da hat jemand genau diesen Textabschnitt am Grab vorgelesen. Und das fand ich, also von jemand, das war zwar jemand Gläubiges, der heimgegangen war, aber es waren doch einige Leute da, die den Herrn nicht kannten. Und ich hatte den Eindruck, dass es eine ungemeine Wirkung ausübte. Wir können unsere Augen nicht davor verschließen. Jeder, der jetzt lebt und den Ruf Gottes hört, sein Geschenk, göttliche Gerechtigkeit, umsonst ablehnt, der wird sich in diesen 5 Versen wiederfinden und vor allen Dingen im Vers 15. Aber Gottes Wort ist nicht Gottes Wort, wenn auf der letzten Seite der Bibel doch nochmal so ein gnadenvoller Aufruf wäre. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es ist wirklich das Angebot, das Gott dem Sünder macht. Durch die Tür einzutreten, umsonst. Ich finde, es ist wirklich eine große Gnade. Auf dem letzten Blatt, wirklich. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich kann nur jedem wirklich empfehlen, der noch kein Kind des Herrn Jesus ist, sich damit zu beschäftigen. Es ist zu ernst. Und wenn jemand ein Skeptiker ist vielleicht, der denkt, das wäre alles Unsinn, dem möchte ich einfach sagen, selbst auf die Gefahr hin einfach, dass er vielleicht vermeintlich Zeit seines Lebens verschwendet. Wir wägen heute alles ab nach Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn er nur die aller geringste Wahrscheinlichkeit sieht, dass etwas daran wahr sein könnte, dem empfehle ich wirklich, um den Preis seiner Seele sich damit zu beschäftigen. Ja, Gott gebietet allen Menschen, dass sie umkehren. Es ist ein Gebot Gottes. Der Raimund hatte heute Morgen auch schon kurz die Stelle aus dem Johannesevangelium vorgelesen. Wer sich nicht retten lässt, wird gerichtet werden. Ich möchte aber so nicht enden, sondern noch 1. Korinther 15 kurz aufschlagen. Weil die Entrückung, ja, wie wir auch schon gehört haben, ganz klar die Auferstehung der Toten beinhalten wird für die Gläubigen. Und diese Verse mich einfach schon so oft so sehr ermuntert haben, weil sie einfach ja, so herrlich sind. 1. Korinther 15, ab Vers 42. Und wer findet sich in diesen Versen nicht wieder? So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Jeder, der jetzt stirbt, der heimgeht, legt einen sterblichen Körper in die Erde, wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Ich an mein Leben denke, wie viel Unehre habe ich gesät? Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Vers 49. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Mir fällt noch ein halber Liedvers ein, der mich immer sehr berührt hat. Mir fällt das Lied gerade nicht ein. Da heißt es am Ende, beim Herrn zu sein, das ist, wo das Herz nichts mehr begehrt, jeder Mund ihn preist und ehrt.